Das Clara Vetter Trio war das. Sie sagt, Clara Vetter, ihre Kompositionen versuchen, das, was sie in der Welt wahrnimmt, in Klang zu verwandeln. In diesem Fall war das Kraut. So heißt nämlich dieser Titel und genauso heißt heute auch die Matinee in SWR Kultur. Und nachdem wir zu Beginn dieser Sendung das Kraut ein bisschen kenntnisarm vielleicht gefeiert haben, kommt jetzt die Nachhilfe. Über wen oder was reden wir da eigentlich, wenn wir über Kraut sprechen? Glücklicherweise steht uns die Krautforscherin Wanda Pucikova zur Verfügung. Sie forscht am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren. Guten Morgen, Frau Pucikova.
Guten Morgen.
Was ist das eigentlich genau, Kraut bzw. Kohl? Das sagt man ja in Norddeutschland. Ist das eine botanische Abgrenzung oder eher eine kulinarische?
Ja, also der Gemüsekohl ist eine Pflanzenart. Wissenschaftlicher Name heißt Brassica oleracea. Und zu dem Gemüsekohl zählen alle Gemüsesorten wie zum Beispiel Rotkohl, Weißkohl, Grünkohl, aber auch der Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl, Wirsing, Rosenkohl. Das alles gehört zum Gemüsekohl und kann dann auch als Kraut bezeichnet werden.
Jetzt vermute ich, zum Zeitpunkt der Schöpfung hat noch niemand an Gemüsekohl gedacht. Also der ist wahrscheinlich nicht von selber entstanden, wenn das jetzt so eine eigene Gattung ist. Das ist nicht evolutionär, beziehungsweise der Mensch hat in die Evolution ein bisschen hinein sich gemischt?
Ja, also der Gemüsekohl stammt von einer Pflanze, die Wildkohl heißt. Und wir wissen, dass schon in der Antike, also die alten Römer und Griechen, haben diese Wildkohlpflanze angebaut. Und das ist so eine blättrige Pflanze, die bildet keine Köpfe oder Kohlrabi-Knollen, sondern hat nur Blätter und sieht so ähnlich wie ein Grünkohl aus. Und die wurde aber schon vor ganz vielen Jahren angebaut, also nicht nur als Gemüsesorte, sondern auch als Heilpflanze.
Sie haben zu Recht den Grünkohl erwähnt. Das ist tatsächlich ein Stängel und dann sind da Blätter dran. Das ist die Urform und alles, was wir heute sozusagen an wertvollen Materialien fürs Kochen aus dem Kohl gewinnen können, das haben wir dem Kohl nach und nach beigebracht. Also ursprünglich war es ein Stängel und Blätter.
Ja, das ist richtig. Diese Wildkohlpflanze bildet nur Blätter. Und durch die Züchtung sind aber die unterschiedlichen Formen entstanden. Und in der Züchtung lag dann der Fokus auf unterschiedliche Teile der Pflanze. Bei dem Kohlrabi war das dann der verdickte Stängel. Bei Brokkoli oder Blumenkohl war das der Blütenstand. Bei Grünkohl waren es die Blätter. Und bei dem Kopfkohl hat man die Pflanze hat irgendwann die Blätter in so eine runde Form geformt und daraus wurde dann der Kopfkohl gezüchtet.
Was ist denn ein Kopfkohl?
Das sind alle Kohle, die einen Kopf bilden, also Rotkohl, Weißkohl oder Wirsing.
Okay, verstanden. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, in Rom und in Griechenland, da hat man schon Kohl gezüchtet, hat den gegessen und aber auch verwendet. Auf die Heilwirkung kommen wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen. Ich hätte jetzt den Kohl eher so in Nordeuropa verortet, so aus der klassischen französischen Küche, da ist mir wenig Kohl bekannt und auch in Italien, wenn man da kocht, ist nicht so oft Kohl dabei wie in Deutschland oder in Polen zum Beispiel.
Ja, also tatsächlich kommt der Kohl ursprünglich aus den südlicheren Ländern, aus Griechenland oder Italien.
Und die wollten den irgendwann nicht mehr haben?
Doch, der wird da immer noch angebaut, okay. Aber der ist dann auch irgendwann nach Nordeuropa gewandert und wir haben Evidenz, dass so im Mittelalter auch hier in Deutschland oder noch nördlicher Kohl angebaut wurde und auch dieser Kopfkohl schon da war. Also irgendwann dazwischen wurden diese Formen gezüchtet und ja, es gibt halt Evidenz, dass wir den erst ab dem 15., 16. Jahrhundert hier hatten.
Ich verbinde den Kohl eher mit so kühleren Regionen, aber das ist wahrscheinlich einfach eine völlig falsche Wahrnehmung von mir. Wenn Sie sagen, es gibt Gemüsekohl, gibt es auch Zierkohl?
Ja, das stimmt. Es gibt auch Zierkohl. Diese Pflanzen werden dann nicht gegessen und die werden halt auf die dekorativen Merkmale gezüchtet.
Und sowas funktioniert wie beim Gemüsekohl auch, indem man merkt, dass es in einer Pflanze so eine gewisse Anlage gibt, zum Beispiel in einem Kohl, der bildet so einen dickeren Stängel aus und dann versuche ich das zu verstärken beim Züchten?
Ja, genau, das ist richtig. Also durch die Züchtung sind die unterschiedlichen Formen entstanden und die unterschiedlichen Sorten gehören zu einer Pflanzenart. Das heißt, man kann sie auch zusammenkreuzen und unterschiedliche Merkmale dann aus einer Pflanze in die andere reinzüchten. Also die modernen Sorten sind wirklich sehr vielfältig. Es gibt neue Sorten, wo Rotkohl mit Rosenkohl gekreuzt wurde. Und dann hat man einen Rosenkohl, der lila aussieht. Oder halt Grünkohl mit Rosenkohl. Der bildet so krausige und große Röschen. Es gibt einen Spitzenwirsing mittlerweile.
Machen Sie sowas auch in Großbeeren?
Nein, wir züchten nicht. Wir arbeiten eher mit alten Gemüsekohlsorten. Und wir schauen uns an vor allem die Inhaltsstoffe.
Was ist denn drin im Kohl?
Also Gemüsekohl ist eins der ballaststoffreichsten Gemüsesorten, die wir so im Supermarkt kaufen können. Also diese Ballaststoffe sind sehr gut für die Darmgesundheit. Außerdem beinhaltet er viele Vitamine und Mineralien. Und er produziert auch eine große Bandbreite an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Und diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe können in unserem Körper gesundheitsfördernde Eigenschaften zeigen. Und eine ganz besondere Gruppe von sekundären Inhaltsstoffen, die im Gemüsekohl produziert werden, heißt Glucosinolate oder auf Deutsch Senfölglykoside. Und diese sind auch für den bitteren Geschmack und für das typische kohlige, schwefelhaltige Geruch und Geschmack zuständig. Und sie werden in der Pflanze vor allem als Schutz gegen Fraßfeinde und Krankheitserreger produziert. Und in unserem Körper zeigen sie auch gesundheitsfördernde Eigenschaften und können antimikrobiell, entzündungshemmend, krebspräventiv wirken. Sie wirken sich auch positiv auf unsere Herzgesundheit aus. Sie senken den Bluthochdruck oder auch den Blutzuckerspiegel.
Können Sie Kohl eigentlich noch essen, ohne daran zu denken, dass der gesund ist?
Geben Sie uns also mal ein paar Tipps. Was
muss ich denn tun, um die positiven Inhaltsstoffe zu fördern?
Also wenn es um diese Glucosinolate geht, ist es sehr gut, wenn der Kohl frisch oder roh verzehrt wird. Weil wir wissen, dass diese Inhaltsstoffe durch die Zubereitung oder auch durch den Verzehr, durch die pflanzeneigenen Enzyme oder durch unser Darmmikrobiom zu gesundheitsfördernden Stoffen, Senfölen, abgebaut werden können. Und dafür ist es halt wichtig, dass die Pflanze nicht erhitzt wird, damit diese pflanzeneigenen Enzyme aktiv bleiben. Und deswegen empfehlen wir, Kohl roh zu essen und auch noch etwas Säure zuzugeben. Also wenn ich meinen Salat oder meinen Smoothie zubereite, sollte immer Zitronensäure oder Essigsäure dabei sein. Und dadurch wird diese Bildung von den Senfölen, die vor allem krebspräventiv in unserem Körper wirken können, gefördert.
Der Kohl richtig gesund, war mir gar nicht so klar. Man bringt den Kohl schon immer mit dem Darm in Verbindung, aber mit Darmgesundheit nicht so unbedingt. Tut sich denn da viel in der Forschung? Also züchten Sie neue Sorten, die vielleicht dann noch viel gesünder sind?
Ja, also die Inhaltsstoffe oder der Gesundheitswert von Kohl ist leider gar nicht im Fokus der ZüchterInnen. Die Züchter schauen eher auf den Ertrag oder die Lagerungsfähigkeit von dem Kohl. Sie wollen natürlich Resistenzen gegenüber Krankheiten in den Pflanzen entwickeln oder auch Resistenzen wegen dem Klimawandel. Aber wir schauen wirklich die Inhaltsstoffe an. Wir beschäftigen uns damit, warum bestimmte Sorten bestimmte Inhaltsstoffe produzieren und warum andere Sorten das nicht machen. Und deswegen arbeite ich mit alten Sorten, weil wir auch wissen, dass diese alten Sorten oft viel mehr von den gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen produziert haben oder produzieren und dass sie durch die Züchtung eher rausgezüchtet wurden. Das war gar nicht die Absicht von den Züchtern. Die haben wirklich nur auf den Ertrag geschaut oder den Geschmack. Aber das war so ein Nebenprodukt von der Züchtung, dass die gesunden Inhaltsstoffe in den Hintergrund geraten sind.
Also dann kreuzen sie aber tatsächlich auch nochmal neu und es entstehen dabei neue Sorten. Vielleicht irgendwann auch ein Wanda Puchikova-Kohl?
Nein, ich züchte wirklich gar nicht. Ich muss erstmal diese genetische Grundlage rausfinden. Welche Gene sind dafür verantwortlich, dass bestimmte Inhaltsstoffe gebildet werden in der Pflanze oder halt nicht? Und wenn wir diese Information haben, könnten wir sie weiter an die ZüchterInnen geben und die könnten dann einen super coolen und gesunden Kohl für uns züchten.
Merksatz nehmen wir mit, roher Kohl tut allen wohl. Wanda Putschikova war das vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in der Matinee. Jetzt geht's ans eingemachte Kraut in SWR Kultur. Vielen Dank, Frau Putschikova.
Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.